dass er es im Auge behält. Und da möchte ich euch heute Morgen ganz kurz aus meinem Leben erzählen, wie Gott mich immer wieder daran erinnert, was in seinem Plan liegt. Ich bin eine Mama von 10 Kindern, ich bin inzwischen verwitwet. Und 2006 hat sich mein Christsein total revolutioniert, denn da habe ich die Liebe des Vaters kennengelernt. Und das hat mein Leben verändert. Aber ihr braucht nicht zu denken, dass es dann keine Probleme und Schwierigkeiten mehr gibt. Überhaupt nicht. Aber eines weiß ich, der Papa liebt mich. Und 2006 war das so, im September 2005 ist mein Mann gestorben und in 2006 war ich so da und dann hatte ich so ein Bild, wie Jesus zu mir gekommen ist und mir weiße Kleider angezogen hat und mit mir getanzt hat. Und das hat so eine tiefe Sehnsucht in mein Herz hineingelegt. Ihr müsst wissen, meine Prägung ist, Tanzen ist Sünde. Das ist meine Prägung. Und ich möchte jetzt einen Sprung machen. Ich hatte dann eine sehr, sehr schwere Lebenskrise. Und kurz, also in dieser Lebenskrise noch, das war 2009, da hat Gott wieder zu mir gesprochen. Da war ich gerade in Hannover und da ging es um das Thema, frag mal Gott, wofür du neu vertrauen sollst. Ich setzte mich dann auf meinen Stuhl und sagte, naja Gott, für was soll ich denn jetzt vertrauen? Und dann sagte er zu mir, du steh auf und tanze und dann wirst du keine Schmerzen mehr haben. Oh, dachte ich, was ist das denn? Ich habe sehr oft körperliche Schmerzen und dann sagte er das so ganz einfach, steh auf und tanze und du hast keine Schmerzen mehr. Klingt ja richtig flappig, ne? Und dann habe ich gedacht, naja, Einbildung ist auch eine Bildung, warten wir mal ab, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Am anderen Morgen, Matthias forderte die Leute auf, so eine Minute, sagt mal irgendwas, so was Ermutigendes, kam eine junge Frau, stellte sich vorne hin und sagte, ich habe den Eindruck, hier sitzt jemand, zu dem hat Gott gesagt, du sollst aufstehen und tanzen. Glaubt ihr, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Und jetzt wusste ich, es ist meine Entscheidung. Ich kann jetzt sitzen bleiben, aber ich kann auch aufstehen. Und ich bin aufgestanden und ich habe getanzt und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich getanzt habe. Und es kamen Menschen auf mich zu und haben mich gefragt, wo hast denn du das Tanzen gelernt? Und da dachte ich, hä? Was höre ich da? Also, da habe ich wirklich gespürt, wie Gott drinne ist. Aber ich muss euch auch sagen, es ist sehr, sehr, sehr angefochten. Ich bin nach Hause, ich war so richtig, wirklich erfüllt und wir haben eine Tanzgruppe gebildet und wir haben dann auch angefangen, in der Gemeinde zu tanzen. Und dann hat der Feind genau gewusst, wo er mich packen kann. Alle, die bei uns in der Tanzgruppe sind, sind so richtig schöne, schlanke Mädchen. Und ich mit meiner Figur, oh wei, oh wei, oh wei. Ich hatte Probleme, mich im Spiegel anzuschauen. Schließlich habe ich von jedem Arzt gehört, nimm du erstmal ab, dann wären deine Schmerzen besser. Seh mal zu, dass du ein paar Kilo abnimmst und so wie du aussiehst, das geht ja gar nicht. Habe ich auch oft als Kind gehört. Und es war so weit, dass ich mich, ich habe zwar immer mitgetanzt, aber ich konnte den Tanz nicht mehr anschauen. Ich konnte nicht sehen, wie ich getanzt habe. Und eines Tages sagte Gott zu mir, es gibt ein Wort, das heißt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und dann hat er mir was geschrieben und das möchte ich euch ganz kurz vorlesen. Meine Tochter, wie geht es dir denn heute so? Und dann sagte er, es bricht mir das Herz, wenn du dich selbst kritisierst und dich für jeden kleinen Fehler selbst fertig machst und die Person verabscheust, die du im Spiegel vor dir siehst. Ich bitte dich, hör auf, dich selbst zu bekritteln und fang an, dich selbst anzunehmen und so zu lieben, wie du bist. Weißt du, warum es so wichtig ist, dich selbst zu lieben? Nun, wenn du es nicht tust, wirst du auch nie lernen, andere zu lieben, von Herzen zu lieben. Wenn du dich nur mit meinen Augen ansehen könntest, in meinen Augen bist du total spitze, unendlich wertvoll und voller Potenzial. Ich freue mich über dich, wenn du dich selbst je so zu Gesicht bekommen könntest, wie ich dich sehe. Würdest du nie wieder es fertigbringen, dich selbst niederzumachen. Dann würdest du auch anfangen, an dich zu glauben und dich zu lieben. Und dann kannst du diese Liebe an andere weiter überfließen lassen. Und dann hat mir Gott so dieses Herz geschenkt und hat gesagt, meine Tochter, schau dich in den Spiegel und seh dich so an, wie ich dich sehe. Es war ein sehr, sehr langer Prozess. Und letztes Jahr im Mai war ich auch in Hannover und ich stecke gerade in sehr, sehr großen Herausforderungen. Und da waren so Workshops und verschiedene Stationen und wir durften auch, also das ist so toll, wir dürfen selber erst empfangen, bevor wir es weiterfließen lassen. Und ich bin dann damals zu dieser Station gegangen, wo dieses Brautkleid stand. Und da konnte man sich von Gott was sagen lassen. Und ich bin dann so zu diesem Brautkleid hingegangen und habe mich so hingesetzt oder hingekniet und habe gesagt, sag mal Papa, was willst du mir heute sagen?
Meine geliebte Tochter, ich ziehe dir dieses Brautkleid an und werde mit dir über alle deine Schwierigkeiten, Herausforderungen und Probleme tanzen.
Was hast du gerade gesagt? Ich glaube, ich habe nicht richtig gehört. Wie bitte? Oh Papa, könntest du das nochmal sagen?
Meine geliebte Tochter, ich ziehe dir dieses Brautkleid an und werde mit dir über alle deine Schwierigkeiten, über alle deine Herausforderungen und Probleme tanzen.
Ihr könnt euch vorstellen, im Moment wusste ich gar nicht, was ich damit wirklich anfangen sollte. Das war für mich gerade etwas, okay, ich schreibe mir das mal auf und werde mal gucken, was Papa macht. Das war für mich noch so total unrealistisch. Und dann ist Folgendes passiert. Am Sonntagmorgen, als die Konferenz zu Ende war, kam eine Schwester auf mich zugelaufen und sagte, sie hat den Eindruck, mir dieses Brautkleid zu schenken. Ich kann euch sagen, ich habe fast die ganze Heimfahrt geweint, weil ich dachte, ey, was ist das denn? Also das hat so tief mein Herz berührt. Und dann kam ich nach Hause und dann guckte ich mir dieses Brautkleid an und sagte, bin mal wieder an dem Punkt, es ist ja viel zu klein. Da passe ich ja überhaupt nicht rein. Was soll ich mit diesem Brautkleid? Papa, ich verstehe dich einfach nicht. Und das bewegte ich dann immer mal wieder, dann habe ich es auch mal wieder vergessen. Und eines Tages sagte der Papa zu mir, bei dir in der Gemeinde ist eine Schwester. Frag sie doch mal, ob sie dir nicht dieses Brautkleid verändern könnte. Und ich möchte wirklich mit dir in diesem Kleid tanzen. Okay, dachte ich. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist mir schon richtig schwer gefallen. Ich habe lange, lange gebraucht, bis ich den Mut hatte, diese Schwester mal zum Kaffee einzuladen. Und dann habe ich gesagt, du, ich muss dir mal was erzählen, so was ganz Verrücktes. Und gleichzeitig habe ich eine Frage an dich. Ach, sag, komm, erzähl mal, was hast du denn auf dem Herzen, sagte sie so zu mir. Und dann erzählte ich ihr diese Geschichte. Und dann habe ich so zum Schluss zu ihr gesagt, weißt du, und der Vater hat mich einfach gefragt, dich zu fragen, ob du mir dieses Brautkleid nicht verändern könntest. Dann guckte sie mich an, ihr liefen die Tränen runter und sagte, sowas habe ich immer nur in Büchern gelesen, aber dass es das tatsächlich gibt. Natürlich mache ich dir das, keine Frage. Oh, dachte ich, oh, da dachte ich, naja, Papa hat ja noch mehr gesagt, als dass ich das Brautkleid ändern soll, sondern ich soll ja schließlich auch darin tanzen. Naja, dachte ich, und dann habe ich gedacht, weißt du, habe ich zu der Schwester gesagt, jetzt müssen wir erstmal darüber sprechen, wie teuer das ist. So viel Geld habe ich nicht. Das ist, wie, sagt sie, teuer. Das investiere ich ins Reich Gottes, hat sie gesagt. Oh, da dachte ich, wow. Okay, ich gab ihr dieses Kleid mit. Sie nahm Maß an mir und ich hörte lange nichts. Lange hörte ich nichts. Nach 4 Monaten lud sie mich ein und sagt, ach Petra, komm doch mal, wir müssen mal eine Anprobe machen. Okay, wir haben eine Anprobe gemacht. Nach einem halben Jahr war dieses Kleid fertig. Und ich muss euch sagen, ich bin fasziniert über den Vater, wie er seinen Plan, mit mir zu tanzen, immer wieder verfolgt hat. Und ich möchte euch auch damit ermutigen, das ist wirkliche Beziehung, die wir mit ihm pflegen. Jeder hat einen anderen Zugang zu Gott. Aber es hat so tief mein Herz berührt, weil ich wusste, der Vater möchte, dass ich für ihn tanze, egal wie ich aussehe. Weil ich weiß, er liebt mich so, wie ich bin. Ob ich 10 Kilo mehr habe oder 10 Kilo weniger habe, es kommt bei ihm nicht drauf an. Sondern er möchte diese Intimität mit mir. Er möchte, dass ich mich auf verrückte Sachen einlasse mit ihm. Er möchte einfach, dass ich ihm anschaue. Und ja, ich möchte jetzt zu seiner Ehre in diesem Brautglanz tanzen. Und ich werde es zu einem Lied tun, was mich in dem letzten Jahr sehr, sehr begleitet hat in den Herausforderungen meines Lebens. Dieses Lied habe ich am Tag bestimmt 5 bis 10 Mal gehört, wo es heißt, komm und lobe den Herrn, meine Seele singt. Und in der ersten Strophe heißt es, kann ich dich am Abend noch loben, wenn der Tag vorbei ist? Und Leute, es ist nicht einfach, aber es zu tun, das macht so mein Herz froh. Und ich möchte einfach in meinen Herausforderungen den Vater anschauen und sagen, ja, du gehst mit mir. Und da möchte ich euch ermutigen, wenn Gott euch zu euch spricht, geht dem nach, spürt dem nach, denn er sehnt sich nach euch und nach eurer Intimität.
Dir mein Mut, Wasser von du liebst so sehr und vergibst geduldig, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür.
Komm und lobe mit
meine Seele sing, bitte den König an,
den bin ich immer so froh, nur für ihn,
und bitte den König an. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn meine Zeit dann gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in
Wow, ist das der Hammer oder besser die Axt, Klaus? Ja, ist das die Axt oder nicht? Was macht Gott? Nee, brauche ich nicht. Was braucht Gott alles, um ein Leben so zu verändern? Also ich habe Petra kennengelernt, da war gerade ihr Mann gestorben, da war sie in einem tiefen, dunklen Loch von Depression, was man verstehen kann. 10 Kinder und du alleine? Hey, das ist eine Nummer, sag ich dir. Und da brauchst du nicht einfach nur ein bisschen billige Vertröstung, ein paar gute Worte und ein Schulterklopfen, Kopf hoch, Jesus hilft dir. Hey, wenn da nicht wirklich die Kraft Gottes kommt und dein Leben berührt, dann bist du fix und foxy. Bist du am Ende. Und es ist immer noch nicht leicht in vielen Bereichen in ihrem Leben, wie sie uns gesagt hat. Und ich hoffe, das habt ihr mitbekommen, wenn ihr die Tage hier bei uns wart. Wir sind Menschen, die mit beiden Beinen hier voll auf der Erde stehen. Und in dieser Erde ist nicht alles leicht. Da gibt es Schmerzen, da gibt es Krankheit, da gibt es Enttäuschung. Da werden wir verletzt werden, da haben wir Ängste. Aber mit beiden Beinen auf der Erde und unser Herz im Himmel. Unser Herz im Himmel ganz nah bei Gott. Ich möchte euch heute Morgen vom Wort Gottes etwas sagen über die Taufe in der Liebe des Vaters. Was ist denn das schon wieder? Ich werde jetzt keine neue Lehre verkündigen. Ich versuche nur etwas zu umschreiben, was zur Realität unseres Lebens geworden ist und was immer mehr und mehr Menschen auf der ganzen Welt erfasst. Nun, was die Wassertaufe ist, das wissen, glaube ich, alle Christen, egal mit wie viel Liter Wasser du jetzt getauft worden bist, ob du besprengt worden bist als Baby, ob du als erwachsener Mensch mit ein wenig Wasser oder ganz untergetaucht bist. Mir geht's heute nicht um die verschiedenen Erkenntnisse, die der Leib Jesu von katholisch über evangelisch, freikirchlich dort durch Jahrtausende gesammelt hat. Aber alle Christen, alle christlichen Kirchen sind sich einig, dass die Wassertaufe etwas prophetisch symbolhaft symbolisiert. Nämlich, dass ein Mensch nicht mehr länger zum Reich der Finsternis gehört, losgelöst von Gott, sondern dass er zu Jesus gehört, der von den Toten auferstanden ist. Kann ich dann Amen hören? Weil das heißt auf Neudeutsch, so ist es. Das ist jawohl, genau. Das ist wirklich wahr. Er ist auferstanden, er lebt. Jesus ist nicht tot. Vielleicht ist jemand heute Morgen hier im Gottesdienst oder du hörst die Predigt vielleicht irgendwie auf MP3 oder weiß ich wo im Internet. Ich sage dir, Jesus lebt. Hier sind lauter Menschen, die können das bezeugen. Er ist nicht irgendwann mir vor 20, 30, 40 Jahren begegnet. Er hat heute zu mir gesprochen. Er spricht jetzt gerade in diesem Gottesdienst hier. Er ist da. Er hat den Tod überwunden. So, und Menschen, die Jesus zum Herrn erwählen, die Jesus ihr Leben anvertrauen, die wollen sich eins machen mit ihm. Und das ist ein prophetisch symbolhafter Akt, dieses Einswerden in der Taufe. Und ich bin froh, ich habe das gestern schon gesagt, dass Gott sich Wasser ausgesucht hat und nicht irgendwie Wüstensand oder so. Wir werden in Wasser untergetaucht als Symbol, als Zeichen, mit Christus gestorben und wir kommen wieder raus als Symbol. Wir leben mit ihm, so wie Jesus auferstanden ist, leben wir mit ihm. Seid nicht so begeistert, ja, haltet euch zurück. Ja, aber das ist das Evangelium, das glauben eigentlich alle Christen auf der Welt. Alle Christen. So, das ist die Wassertaufe. Nun, wir pfingstlich-charismatischen Freunde, und ich denke, hier sind ja eine ganze Reihe da, man sieht es uns heute nicht so an, ja, aber ansonsten sind wir ganz glücklich mit dem Heiligen Geist unterwegs. Wir sagen, ja, es gibt auch so etwas, nenn es Geistestaufe oder Geisterfüllung, Geisterneuerung. Auch da hat der Leib Jesu durch die Jahrhunderte ziemlich unterschiedliche Auffassungen. Aber auch da sind die Christen sich einig, du merkst das, wenn der Heilige Geist auf dich fällt. Ich sag immer, wenn ich auf dich falle, dann weißt du das auch. Und so merken Menschen das, wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf sie kommt. Ja, manche werden sagen, ich habe auf einmal angefangen, einer neuen himmlischen Sprache zu sprechen. Himmelesisch, ja, neun Zungen. Andere werden sagen, ja, ich habe bestimmte Geistesgaben, Charismata entdeckt. Ich konnte auf einmal Bilder sehen, so wie du das erzählt hast, konnte die Stimme Gottes hören. Oder wir haben für Kranke gebetet und Menschen sind gesund geworden im Namen Jesu. Gibt's das hier? Hat das schon mal einer erlebt, dass jemand im Namen Jesu geheilt worden ist? Einmal Hände hoch, wie beim Banküberfall, wunderbar. Ihr seht, es haben auch Menschen sogar hier in dieser Versammlung das erlebt. Diese Kraft, diese Dimension des Heiligen Geistes, das ist derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, sagt die Bibel. Und wir sprechen von dieser Geistestaufe, dass ein Mensch erfüllt wird von dieser Kraft. Interessanterweise benutzt der Apostel Paulus im Epheserbrief und sagt, werde täglich neu erfüllt, müsste man es übersetzen. Das ist nicht eine einmalige Sache. Und manchmal muss man die Pfingsten Charismatiker daran erinnern, hey Baby, vor 20 Jahren bist du im Geist getauft, was ist heute los? Ja, also ich war schon in pfingstlichen Gemeinden, habe ich gedacht, hier ist die Zeit stehen geblieben. Ja, und darf ich mal so, mein Freund ist Micha Siebeneich. Kennt ihr Siebeneichs noch hier, die Gemeinde Gottes, Leute, ja, altes Urgeschlecht aus der Gemeinde Gottes. Mein Freund Micha hat mir erzählt, als kleiner Junge hat er in der Gemeinde Gottes erlebt, da waren Gebetsversammlungen, er kam als Kind dort hinein, da haben die Leute so in der Kraft Gottes gebetet, dass sie über den Boden schwebten. Weil so fett die Gegenwart Gottes im ganzen Raum waren. Freunde, darf ich euch erinnern, das ist euer geistliches Erbe. Okay? So, also wir alle brauchen ein bisschen mehr, oder? More Lord, ja. Und wir alle müssen uns mehr ausstrecken und sollen uns und dürfen uns mehr ausstrecken nach dieser Fülle des Heiligen Geistes. Aber heute möchte ich über die Taufe in der Liebe des Vaters sprechen. In Markus 1 in Parallelstellen, da finden wir, wie Jesus zum Jordan gekommen ist. Und vielleicht schlägst du mal mit mir die Stelle auf, Markus 1. Und da finden wir eine Umschreibung dieser drei Äußerungen. Der Wassertaufe, der Geistestaufe und, wie ich es nennen will heute, der Taufe in der Liebe des Vaters. Ich fange mal an, Markus Kapitel 1, Vers 9. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Siehst du, da haben wir die Wassertaufe. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, da freuen sich immer alle Baptisten, ja, also da, die waren richtig drinne im Wasser. Da sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Da freuen sich alle Pfingstler. Ne? Oh, siehst du, manifest, der Heilige Geist, sichtbar. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das möchte ich heute nennen, das ist die Taufe in der Liebe des Vaters. Was ist der Unterschied? Also wenn du im Wasser getauft bist und Jesus den Herrn nennst, dann passiert ein Herrschaftswechsel. Und ich hoffe, dass wir alle das hier gemacht haben im Raum. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, ja, ich weiß nicht, wann die nächste Taufe hier in dieser Gemeinde ist oder bei euch, Hedwig. Wo tauft ihr? Am Rhein? Ja, am Rhein, ne? Damit ihr alle strahlende Christen werdet. Halleluja. Okay. So, und okay. Peter, vergib mir. Deswegen ganz aus dem Konzept. Also, wenn du im Wasser getauft wirst, dann bekennst du wirklich, dass Jesus jetzt dein Herr ist und dass du nicht mehr länger zum Reich der Finsternis gehörst, dass alles abgeschnitten wird, auch alle Verpflichtungen, alle Verträge, die du mal gemacht hast. Und die Hedwig, die macht immer so tolle Wochenenden hier, die kann ich wirklich weiterempfehlen, wo Menschen nochmal so eine Tempelreinigung machen, so eine richtige Lebensbereinigung. Und das ist gut, das zu machen. Und ehrlich gesagt, man muss immer wieder mal gucken, ja. Das reicht auch nicht einmal, weil manchmal unbewusst irgendwie kommt das Ungeziefer wieder, ja. So, manchmal lädt man unbewusst wieder Sachen ein. Es ist gut, sich immer wieder von Zeit zu Zeit mal durchzuchecken, so wie ein Auto beim TÜV. Ist alles Paletti bei mir, ja? Ist mein Abgasfilter noch rein und so? Okay, gut. So. Aber die Taufe ist eine einmalige Sache. Das müssen wir nicht jedes Mal tun. Also wenn du gesündigt hast, dann kommst du zu Jesus zurück und dann lässt sich wieder taufen. Das wäre Quatsch. Es ist einmal, so wie die Ehe ja auch, ein Bund ist, einmal, ja, gebe ich mein Ja-Wort. So, und dabei soll es bleiben. Okay, bei der Geistestaufe habe ich schon gesagt, das mag für den einen oder anderen eine Erfahrung sein, die beim ersten Mal so megamäßig hammerstark ist, dass viele sagen, wow, das war das Erlebnis. Und damals hatte ich die heilige Gänsehaut, es ging rauf und runter und was ich was, der Himmel kam runter und so ein alter Pfingstler-Schwester, die hat mir gesagt, ich stand im Feuer des Herrn. Ja, und das mögen wirklich dramatische Erlebnisse sein. Aber auch da, Freunde, es reicht nicht, das einmal zu erleben. Das ist etwas, was immer wieder notwendig ist. Und was ist jetzt aber diese, wie ich sie einfach nennen will, ohne ein Dogma daraus zu machen, was ist diese Getauftwerden in der Liebe des Vaters? Von Jesus wissen wir, dass an verschiedenen Stellen, nicht nur bei seiner Taufe, der Himmel sich geöffnet hat und diese Stimme, diese hörbare Stimme sogar für ihn, an sein Herz kam, du bist mein geliebter Sohn. Und mir ist etwas aufgefallen, was das fand ich sehr interessant. Petrus, der ja mit unserem Meister 3 Jahre über diese Erde gegangen ist und ihn hautnah erlebt hat, vom Anfang bis zum Kreuz und bis zur Auferstehung, der hat in seinen beiden Petrusbriefen uns nur eine einzige Begebenheit aus dem Leben Jesu, aus der Biografie Jesu hier auf Erde berichtet. Und ich habe mal überlegt, wenn ich Petrus wäre, was hätte ich wohl den Geschwistern, also Jahrzehnte später, aus dem Leben Jesu gesagt? Ja, ich hätte gesagt, du, ich war dabei, als Jairus Töchterlein tot war. Und der Meister ist mit mir und meinen Freunden da reingegangen, es hat schon gestunken im Zimmer, ja, ne, bei der Hitze, könnt ihr euch vorstellen, ja. Und dann hat der Meister gesagt, Talita Kumi, und das Mädchen ist aufgestanden, so als ob es nur geschlafen hätte. Wow, das ist doch ein Wunder, oder? Oder ich hätte euch gesagt, Freunde, ne, meine anderen Kumpels, die waren ja nicht so gut drauf, aber ich bin aus dem Boot ausgestiegen. Ich habe dem Meister vertraut, naja, mit der Gluck-Gluck-Untergeh-Geschichte, das erzähle ich euch jetzt lieber nicht, aber ich bin auf Wasser gelaufen, ja. Oder was hätte ich noch gesagt? Ich war dabei, als der Meister 5000 Männer plus Frauen plus Kinder, ne? Steht ja mal in Klammern dahinter. Also wahrscheinlich eine Menschenmenge von mehreren tausend von Leuten satt gemacht hat durch ein paar Brote und ein paar Fische. Ich war dabei, wir haben es ausgeteilt und alle wurden satt und noch 12 Körbe blieben übrig. Das sind doch Hammerwunder, oder? Ich war dabei, als Lazarus erweckt worden ist. Aber all diese Geschichten erzählt Petrus nicht. Ist dir schon mal aufgefallen? Schlag mal mit mir bitte 2. Petrusbrief auf. 2. Petrusbrief, das ist immer schwierig, der versteckt sich in der Bibel, finde ich. Der ist immer an einer anderen Stelle, bei mir auch. Ja, der ist sehr beweglich, der Petrus. Ich sag ja, Rolling Stone. So, und im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, da erwähnt Petrus eine Begebenheit aus diesem biografischen Erleben mit Jesus. Ich lese mal von Vers 17. Vers 16. Da sagt der Apostel Petrus, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt. Also wir haben nicht einfach Märchen geglaubt. Als wir euch die Macht und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät geworden. Wow, ich bin ein Augenzeuge, sagt er. Ich war wirklich dabei. Ich habe das nicht nur vom Hören sagen, ich habe es erlebt. Denn er, Jesus, empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Also von all den Begebenheiten, die er uns hätte erzählen können, die in den Evangelien uns ja dann Gott sei Dank erzählt worden sind, berichtet er nur eine einzige Begebenheit, aber die war anscheinend so maßgebend für sein ganzes Leben, für seine ganze Existenz, seine ganze Nachfolge später. Er war Augenzeuge, er war sogar Ohrenzeuge, als das Wunder passierte. Auf dem Berg der Verklärung, wir nehmen an, das ist der Berg Tabor, der ist ja so wunderschön, wer schon mal in Israel war, in der Nähe vom See Genezareth. Und dort oben auf dem Berg war Jesus am Beten, wieder mit seinen Freunden zusammen. Und dort passiert in Matthäus 17, Parallelstellen können wir das nachlesen, wieder genau dasselbe, was bei seiner Taufe im Jordan passierte. Der Himmel öffnete sich, eine Stimme kam hörbar herab, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Und sogar ein drittes Mal im Johannes Kapitel 12 wird uns berichtet, dass Jesus, kurz bevor er in Garten Gethsemane ging und dann gekreuzigt wurde auf Golgatha, hörte er noch einmal, zum dritten Mal, die hörbare Stimme des Vaters. Das ist mein geliebter Sohn, auf den hört. Das sind nur dreimal, die in den Evangelien uns berichtet werden. Ich persönlich glaube, dass Jesus täglich diese Stimme gehört hat. Dass er sich täglich gebadet hat. Manchmal habe ich früher, wenn ich die Bibel gelesen habe und dann stand drin, Jesus hat schon früh morgens sich auf den Berg zum Beten zurückgezogen oder er ging so am Seeufer von See Genezareth entlang. So, da habe ich gedacht, okay, dann hat er wahrscheinlich sich die Strategie von Gott für den Tag geben lassen. Gott, welche Dämonen müssen wir heute hier abschießen über der Region? Welche Kranken müssen wir heilen? Das hat er sicherlich auch. Aber ich glaube, zuallererst ist er zum Vater gegangen, jeden Tag, und hat gesagt, Vater, kannst du es mir noch einmal sagen? Ich muss es noch einmal hören. Du bist mein geliebter Sohn. Ich taufe dich neu in diese Realität. Du bist mein geliebter Sohn. Meine ganze Freude. Ihr habt sicherlich schon Predigten über diese Bibelstelle gehört und ich will euch nur daran erinnern, als dieses Wort zum ersten Mal an Jesus erging vom Himmel, da hatte Jesus noch keinen Dienst gehabt. Klammer auf, naja, also 30 Jahre unter uns Menschen zu leben, finde ich, ist auch schon eine Dienstleistung des Himmels. Aber okay, aber jedenfalls nach dem, was wir heilsgeschichtlich sehen würden, wofür Jesus in die Welt gekommen ist. Er ist Mensch geworden, Fleisch geworden als Sohn Gottes, um uns zu erlösen. Also er hat noch nichts getan, noch kein Predigt gehalten, kein Wunder getan. Er war noch nicht am Kreuz gestorben und hatte dennoch schon die ungeteilte Freude und Dankbarkeit des Vaters. Was will uns das sagen? Das will uns sagen, weißt du kannst dir die Liebe des Vaters nicht verdienen. Gott liebt dich nicht, weil du dann alles erst richtig gemacht hast. Gott liebt dich, weil er dich liebt. Der Vater liebt seinen Sohn, weil er der Sohn ist. Wir haben oft dieses gehört, komm zurück zur ersten Liebe. In Sendschreiben steht drin, das habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Wow, wie viele Predigten habe ich darüber gehört früher. Dachte, oh, jetzt muss ich wieder so sein, wie ganz am Anfang, als ich Christ wurde. Ich glaube, das ist falsch. Das ist ein falsches Verständnis. Was ist denn die erste Liebe? Was war die erste Liebe, die du auf dieser Welt erlebt hast? Ich hoffe, dass du sie erlebt hast. Gestern kamen viele hier nach vorne und haben gesagt, dass sie haben Gebet empfangen dafür, dass sie in der Kindheit viel Mangel erlebt haben. Eigentlich wäre die erste Liebe die Liebe von Papa und Mama, die ein Mensch bekommen soll, oder? Und das ist bedingungslose Liebe. Da liegt so ein kleines, süßes, fettes, kleines Baby mit Glatze, meiner Frisur, liegt da im Körbchen und die Eltern finden es wunderschön und alle müssen sagen, wie toll das Kind aussieht. Und ich denke, nee, das Bild würde ich nicht auf meinen Desktop-Schoner tun. Aber Eltern finden das toll. Warum? Weil sie dieses Kind bedingungslos lieben, wenn es gut läuft. Ja, es gibt leider auch Kinder, die nicht geliebt werden. Aber eigentlich wäre das die erste Liebe, die ein Mensch erleben sollte, von Vater und Mutter geliebt zu werden. Bedingungslos. Und dieses Kind wird in den ersten Jahren nur Arbeit machen. Stimmt's, ihr Mamis und Papis? Frisst euch die Haare vom Kopf, ne? Wie in meinem Fall geschehen. Also, diese Kinder sind nicht effektiv. Die sind zu langsam, zu unproduktiv, wenn man das so menschlich betrachten würde. Aber hallo, ein Lächeln von so einem Kleinen. Und dein Verstand sagt dir, er kann dich noch gar nicht erkennen. Seine Augen sind noch gar nicht so weit. Und dennoch lächelt er dich an und du schmelzt dahin wie ein Stück Butter auf einer heißen Kartoffel. Und du bist total verliebt in dieses Baby. Ich habe erlebt, wie gruselige, grauselige ältere Brüder in der Gemeinde sich in liebevolle Opas mutierten. Durch die Liebe von Enkelkindern. Die Liebe eines Kindes ist etwas Geheimnisvolles, Schönes. Aber die Liebe von Papa und Mama ist etwas Großartiges. Und weil wir diese erste Liebe oft nicht erlebt haben, ist Gott der Garant für die erste Liebe. Weißt du, vielleicht bist du hier und du hast wirklich nicht genug Vater- und Mutterliebe erlebt. Gott sagt, komm zurück zur ersten Liebe und ich will sie dir geben. Wir sagen immer wieder, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Gott nimmt die Laufmaschen deines Lebens auf. Und deine Eltern waren auch nur Kinder, die Kinder bekommen haben. Und sie haben Fehler gemacht und sie haben die Fehler weitergereicht. Und womöglich, wenn du selber Papa und Mama bist, dann weißt du, du hast auch Fehler gemacht und sie weitergereicht. Und wir brauchen jemanden, der absolut der gute Vater ist. Das ist aber Vater. Das ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nun komme ich nochmal zurück zu 2. Petrus 1. Eine interessante Aussage, die Jesus dort macht. Oder den Petrus über Jesus macht. Er sagt, Jesus hat Herrlichkeit, Doxa im Griechischen, Kavod im Hebräischen. Kavod ist dasselbe wie für Gold, Gewicht, Reichtum. Und manchmal erlebt man das, also ich meine, heute ist die Temperatur so, dass so eine drückende Hitze ist. Aber manchmal kannst du in Versammlung kommen, du spürst die Kavod-Präsenz des Heiligen Geistes. Hast du das schon mal erlebt? Du kommst ran, du denkst, was ist das? Es ist nicht so eine depressive Schwere, sondern es ist eine göttliche Last, Schwere, die sich auf eine Versammlung legt. Du empfindest geradezu wie ein Mantel. Jetzt, Helga, kannst du mir kurz bitte helfen? Ach, du hast ihn da schon. Okay. Ich habe euch was mal mitgebracht. Als sichtbar. Und dann haben wir irgendwo den Anfang. Ich brauche mal den Anfang. Ist, ja, das ist ein langer Anfang. Manchmal kommt so etwas wie diese goldene Herrlichkeit in eine Versammlung. Wie ein Mantel legt sich das auf eine ganze gottesdienstliche Gruppe von Menschen, die sich versammeln um Gott herum. Und Jesus erlebte das so, als er auf dem Berg Tabor betete, als er im Taufwasser war, als er im Garten Gethsemane war, an vielen, vielen Orten. Dankeschön, lass einfach liegen. Erlebte er das, dass dieser Mantel der Liebe des Vaters auf ihn kam und ihn bekleidete. Ich glaube sogar, als Jesus fast nackig am Kreuz hing, geschunden und geschlagen von den Sündern und auch von meiner Schuld, da hat der Vater ihn mit dieser Herrlichkeit bedeckt. Adam und Eva, die liefen nicht nackig durch den Garten Eden, wie uns das manchmal so unsere Kinderbibeln deutlich machen wollen. Paulus sagt, sie waren bekleidet mit Herrlichkeit. Und wir haben erst durch den Sündenfall die Herrlichkeit verloren, die wir bei Gott hatten. So, dann waren sie nackig und dann haben sie sich ganz tolle, wirklich super Verkleidung gemacht. Sie haben sich ein Feigenblatt genommen. Ah! Hast du schon mal ein Feigenblatt in der Hand gehabt? Lauter pieksige Stacheln. Tolle Verkleidung. So sind wir Menschen, ja? Aber ursprünglich waren sie bekleidet mit der Herrlichkeit Gottes. Moses und die 72 Ältesten, sie sind auf dem Berg Sinai in die Kavod-Wolke, in die Herrlichkeitswolke hineingegangen. Und da heißt es sogar, sie haben gegessen und getrunken dort von der Herrlichkeit. Ich wusste es doch, Gott hat auch die Gabe des Essens. Du kannst, das ist wie die Substanz des Himmels, das ist wie die manifeste Liebe von Abba Vater. Und dieser Mantel, von ihm wird uns berichtet, zum Beispiel in Jesaja 6. Ich erwähne das jetzt nur, ich denke, ihr seid bibelfest genug, um zu wissen. Da heißt es, im Todesjahr des König Usia erschien Gott, der Herr, dem Propheten Jesaja im Tempel. Und er sah, wie die Säume des Prachtgewandes von Jahwe den Tempel erfüllten mit der Herrlichkeit des Herrn. Und die Engel riefen, Kadosch, 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 heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die ganze Erde sei erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Oft sagen die Propheten das. Der Prophet Habakuk sagt, so wie die Wasser die Erde bedecken, 75% vom Globus sind mit Wasser bedeckt. So soll die Herrlichkeit die Welt bedecken. Überall, deine Herrlichkeit sei über aller Welt. Wie oft singen wir da? Was ist denn Herrlichkeit? Ist Herrlichkeit einfach nur Nettigkeit? Ist es einfach nur die Farbe Gold? Nein, Freunde, das ist mehr. Ich glaube zutiefst, dass Herrlichkeit ein Synonym ist für die Vaterliebe Gottes. Für die Liebe, die der Vater hat für seinen Sohn Jesus Christus. Und wie wir gestern von Hermann hörten, und er liebt uns genauso wie Jesus, sein Sohn. Also auch für uns. Denn guck nochmal in 1. Petrus, was stand da? Jesus empfing Herrlichkeit von der hohen erhabenen Herrlichkeit. Das ist eine Umschreibung für den Vater. Die höchste Herrlichkeit in Person ist aber Vater, ist Gott selbst. Weißt du, das ist nur der Saum, also das ist noch nicht mal der Saum, das ist ja nur ein kleiner Ausdruck, 30 Meter Goldstoff, ja. Kannst du da mal noch ein bisschen aufräumen? Das ist ja nur, um ein bisschen so eine Vorstellung zu geben, was los ist, wenn der Saum einen Tempel erfüllt. Stell mal vor, dieser Raum hier würde erfüllt werden mit dem Saum alleine. Und das wäre schon, da wäre alles voll. Und wir würden alle darunter uns bergen können. Mit all unseren Sorgen. So, jetzt will ich dir sagen, was die Taufe in der Liebe des Vaters ist. Wenn du im Wasser getauft bist, weißt du das in der Regel, du warst dabei oder deine Taufzeugen haben es dir gesagt oder wie auch immer, dass du getauft worden bist. Wenn du im Heiligen Geist getauft worden bist, dann müsste irgendeine Veränderung in deinem Leben sichtbar sein. Also irgendeine Gabe oder eine Frucht müsste sichtbar sein, hoffe ich doch, ganz stark. Aber wenn du in der Liebe des Vaters getauft bist, dann kommst du in eine andere Realität hinein. Du wirst umkleidet mit einer anderen Realität. Es ist so, als ob auf einmal alles in deinem Leben vergoldet wird. Mit einer tiefen Wahrheit, ich bin nie allein. Erinnert ihr euch noch an den ersten Abend? Wir haben euch das so zugesprochen. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist eine andere Realität. Auf einmal kommt ein Friede in dein Herz, ein Lebensgefühl. Ich sage, die Taufe in der Liebe des Vaters ist ein neues Lebensgefühl, wie ein neuer Lebensraum. Hey, du hast immer noch deine Probleme? Schätzchen, du warst immer noch nicht ein noch aus und weißt nicht, wie der Knoten zu lösen ist? Okay, verstehe ich. Ich habe auch meine Probleme. Petra hat gesagt, dass sie manchmal auch auf den Köpfen ihrer Feinde rumtanzen muss. Ja? Jesus sagt uns, in der Welt habt ihr Angst. Also er nimmt nicht alle Ängste weg. Der Psalm 23 sagt, er deckt uns einen Tisch im Angesicht unserer. Ja, die sind nicht weg, oder? Und dennoch können wir ein erfülltes Leben haben. Uns wird es nicht erreichen. Wir haben als Kinder immer so ein Spiel gespielt, so Fangen. Und es gab einen Ort, da konnte man nicht abgeschlagen werden. Das war Clip. Bottom ist das hier, ne? Und ich sag euch, beim Vater auf dem Schoß ist dieser Platz, wo keine Macht der Finsternis an dich ran kann. Und das hat Jesus erlebt. Und ich glaube, das hat Petrus erlebt. Er schreibt kurz zuvor im 2. Petrusbrief, er weiß, dass er nur noch kurze Zeit auf der Erde ist, dass er sterben wird. Aber er wird nicht kopflos. Hier sind ein paar Leute im Raum. Darf ich dir was sagen? Deine Tage sind gezählt. Du wirst sterben. Ich meine uns alle. Ist das eine gute Nachricht? Ist das eine schlechte Nachricht? Ja, je nachdem. Ja, unsere Gesellschaft ist so, wir versuchen endlos zu leben, weil wir nicht wissen, was kommt. Aber Freunde, wir wissen, was kommt. Nun, dennoch genieße ich das Leben in vollen Zügen. Manchmal auch in vollen Räumen, ja. Aber ich weiß, ich gehe an der Hand von meinem Abba-Vater. Und dieser Mantel, der umkleidet mein Leben. Der bedeckt manchmal meine Blöße, meine Schuld, manchmal meine Unfähigkeit, meine Ängste. aber ich hülle mich drin ein. Es gab für mich als kleiner Junge einen Ort, der war sowas wie Clip für mich. Das war die Schürze von meiner Mama. Mama. Große Schürze. Und wenn meine Schwestern, die waren beide größer als ich, wenn ich sie mal wieder geärgert hatte und die hinter mir her waren, dann bin ich immer unter die Schürze von meiner Mama geflohen. Das war mein Zufluchtsort. Jetzt bin ich ein erwachsener Mann mit dem Herzen eines Kindes. Und es gibt für mich einen Zufluchtsort, das ist der Mantel seiner Liebe. Und ich möchte dich einfach heute Morgen daran erinnern. Ich möchte dich am liebsten einfach mit hinein schubsen, stupsen, heute gerade an so einem heißen Tag, in dieses Meer der Liebe von Abba Vater, dass du tief eintauchst. Ich möchte dich, dass du dich birgst unter dem Mantel seiner Liebe. Egal wie es dir gerade geht, egal wie deine Lebensumstände sind. Und ich wünsche dir so sehr, dass du heute Morgen durch den Heiligen Geist die Stimme in deinem Herzen hörst. Du bist mein geliebtes Kind. Weißt du, das kann ich dir nicht stellvertretend sagen. Bitteschön, das musst du selber hören. Das darfst du selber hören und das kannst du selber hören. Dazu musst du nicht ein Superchrist sein. Wenn manch einer sagt, ja, dazu muss ich ja Jesus sein. Nein, nein, nein. Petrus hat das auch gehört. Paulus hat es gehört. Maria hat es gehört. Ich habe es gehört und du kannst es auch hören. Und das wird einen Unterschied machen, wie Tag und Nacht. Weißt du, wenn du getauft bist in dieser Liebe des Vaters, und das ist auch nicht etwas Einmaliges, da kann es ganz starke punktuelle Erlebnisse geben, aber das ist etwas, was ich mir angewöhne, Tag für Tag, so wie Bibellesen und Beten ich mir angewöhnt habe in meinem guten evangelikalen Background, aus dem ich komme, so wie ich mir angewöhnt habe, in meinem guten charismatischen Background, den Herrn zu loben, zu preisen, neuen Zungen zu reden, so habe ich mir angewöhnt, in meinem vaterherzbewegten Hintergrund, mir jeden Tag, das Erste, was mir bewusst ist, wenn ich morgens aufwache, dass ich sage, Vater, hier bin ich. Und dann warte ich zu hören, dass er sagt, und hier bin ich. Und wenn ich seine Stimme gehört habe, dann weiß ich, alles wird gut. Wenn Papa im Haus ist, wird alles gut. Ja? Dann werden die Mäuse nicht auf den Tischen tanzen. Wenn Papa im Haus ist, dann wird alles gut. Ich habe keine Ahnung, wie ich aus dieser Nummer rauskomme. So ging es all den Menschen in der Bibel, im Neuen und im Alten Testament. Meine Lebensdevise ist, Halleluja, es ist nicht zu schaffen. Es ist nicht zu schaffen, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe einen starken Gott. Und der Mantel seiner Liebe ist da. Und ich berge mich Tag für Tag darunter. Ich würde gerne jetzt eine prophetische Zeichenhandlung machen. Ihr habt das schon mitbekommen, wir lieben das. Das Tuch ist lang genug. Meine wunderbare Frau, die hat die 30 Meter mal so eben umsäumt. Sie sagte, sie macht das in 2 Stunden. Es wurden dann 2 Tage raus. Kann mal mein Team bitte kommen und paar junge, dynamische Männer hier vielleicht. Kommt ihr einfach mal hier hinter. Wir wollen das Tuch mal hier so links und rechts so ein bisschen um die Versammlung rumspannen. Uns fehlen noch vielleicht 1-2 Männer auf der Seite, wenn da noch, ja, das wäre schön, danke, danke. So, wartet, einmal stoppt, weil wir wollen hier auf der Seite auch nochmal weitergehen, genau. Super. Wenn ihr ein bisschen noch vorkommt, dann ist es gerechter, ne? Oder? Ach nee, warte mal, wir sind ja entfalt. Ah, oh Mann, ey, nee, das geht ja. Also Christo hätte hier seine Freude, dieser Verpackungskünstler, der den Reichstag mal eingepackt hat. Also wir packen heute einfach die Gemeinden hier in Waldshut-Lauchringen ein, in die Herrlichkeit Gottes. Einverstanden? Wow. Fast könnten wir einmal ganz rummachen, aber es soll euch einfach nur zeigen, ihr seid umgeben. Guckt euch das mal an, ihr seid umgeben von diesem Mantel der Liebe des Vaters. Karin, kommst du kurz, schlüpfst du mal durch? Wir würden gerne, Karin und ich würden gerne uns zum Mund machen von Gottes Vaterliebe. Und in Gottes Vaterherzen ist Mütterliches und Väterliches. Er ist nicht Mann und Frau, er ist Gott. Aber wenn du einfach jetzt mal einen Augenblick überlegst, überleg doch mal einen Augenblick, was würdest du gerne einwickeln lassen in den Mantel seiner Liebe? Gibt es eine Not gerade in deinem Leben, wo du sagst, da brauche ich wirklich, dass die Liebe des Vaters das einwickelt? Schließ doch mal die Augen jetzt. Hab das goldene Tuch so innerlich vor Augen. Dein Leben ist umzingelt von der Güte Gottes. Du bist nicht allein. Aber Vater ist immer bei dir. Jesus hat gesagt, ich bin nie allein, denn der Vater ist bei mir. Und wenn der Saum seines Mantels schon reicht, ganze Kirchengebäude und Tempel zu füllen, was meinst du, was dieser Mantel in deinem Leben bewirken kann? Gott ist dabei, gerade deine Arbeitsstelle einzuwickeln. Die Menschen, dein Chef, deine Arbeitskollegen. Sie einfach mit unter diesen Mantel der Güte und Gnade zu holen. Gott wickelt deine Ehe ein. Deine Kinder. Vielleicht auch deine Kinder, die zurzeit nichts von Jesus wissen wollen, die eigenwillige Wege gehen. Er wickelt deine zerbrochenen Träume ein. Deine Einsamkeit. Und jetzt kommt sein Shalom, sein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Und der Vater im Himmel sagt dir, du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich meine Freude. Du kannst dir meine Liebe nicht verdienen und du musst sie dir nicht verdienen. Sie ist ein freies Geschenk meiner Gnade für dich. Ich liebe dich mit einer ewigen Liebe. Und weißt du was, mein Kind? Ich werde ans Ziel kommen mit dir. Ich werde all die Träume, die ich über deinem Leben habe, werde ich dir so offenbaren, dass du deine Träume da hineinlegen kannst. Und dann werden wir gemeinsam Stück um Stück auspacken die Geschenke, die ich für dich habe. Du sollst ein Segen sein. Du bist doch mein geliebtes Kind. Und wenn Papa da ist, dann wird alles gut. Ich empfinde, dass der Geist Gottes jetzt in einige Herzen das so richtig hineinspricht. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir über Lebensumstände, die du nicht mit deiner Kraft beeinflussen kannst. Er sagt, Friede sei mit dir. Ich bin bei dir. Ich bin dein Schutz. Ich bin dein Zuhause. Friede sei mit dir.
Ja, und so wie dieses Tuch uns umgibt, empfinde ich, ist es wie die Hände des Vaters, diese offenen Arme des Vaters. Er sagt, jeden Tag bin ich mit dir. Jeden Tag sind es die offenen Arme, meine offenen Arme, die dich erwarten, die dich mit Liebe erwarten, die dich mit Freundlichkeit erwarten. Da sind keine Vorwürfe, die ich dir mache. Du brauchst dich nicht zu fürchten, in meine Nähe zu kommen. Du brauchst dich nicht zu fürchten mit dem, was dich bewegt, mit deinen Sorgen, mit deinen Ängsten, zu mir zu kommen. Ich bin doch dein Vater, der dich kennt und der dich so sehr lieb hat. Ich bin für dich und ich habe gute Gedanken über dein Leben. Und ich werde dich niemals verlassen. Ich werde dich nicht verlassen, sondern ich will mit dir gehen. Alle Wege, die du gehst, die einfachen, die schönen, die fröhlichen, da will ich mit dir sein. Und auch die schwierigen Wege, die auf dich warten. Ich bin immer für dich und ich helfe dir. Mein Herz ist voller guter Gedanken über dein Leben. Und meine Kraft ist mit dir. Du musst nicht alleine in eigener Kraft sein, sondern du darfst darauf vertrauen, dass ich für dich bin und mit dir bin, dass ich dir helfe. Ich spreche zu dir, ich spreche zu deinem Herzen, ich erinnere dich an meine Zusagen. Ich erinnere dich, dass ich ein Gott des Trostes bin. Und wenn dir Dinge misslingen, dann bin ich da mit meinem Trost, um dir zu helfen. Bin da mit Vergebung, um dich frei zu machen. Bin da, um deine Sorgen dir abzunehmen. Ich bin jeden Tag für dich da und es sind meine offenen Arme, die dich erwarten. Vertrau mir und komm einfach einen Schritt näher. Lerne mich doch kennen als diesen Abervater. Lerne mich kennen, vertrau mir.
Jetzt ist ein Augenblick einfach Zeit, dass du in deinem Herzen ihm Antwort gibst. Vielleicht möchtest du einfach sagen, ja, ich will dich als einen liebenden Vater kennenlernen. Vielleicht willst du ihm das sagen, ja, ich vertraue dir, jetzt ganz konkret in der Situation, in der du dich befindest. Vielleicht willst du dich einfach nur fallen lassen, ohne Worte, in diesen Mantel seiner Liebe. Er trägt dich. Amen. Macht nochmal die Augen auf und dann schaut nochmal letzten Mal dieses goldene Tuch an. So ist dein Leben wirklich umzingelt von seiner Güte. Von seiner Liebe, von seiner Vaterliebe. Und ich segne dich, wir segnen euch, dass ihr in den kommenden Tagen überall die Spuren seiner Liebe entdecken werdet. Überall das Gold des Himmels entdecken werdet. Vielleicht sogar im Herzen von einem anderen Menschen, der euch etwas sagt. Goldene Worte. Aber vor allen Dingen, dass ihr die Stimme von Abba Vater hört, der euch jeden Tag das zuspricht. Du bist mein geliebtes Kind, der dich jeden Tag neu tauft in diese Realität hinein, dass es mehr und mehr zu einer festen Gewissheit wird. Amen. So, jetzt rollen die Freunde hier das Tuch ein und das Lobpreisteam lade ich nochmal ein, nach vorn zu kommen, weil wir mit einem schönen Loblied diesen Gottesdienst abschließen wollen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich dafür. Macht's einfach, ja, ihr macht's auch wunderbar. Ihr macht's wunderbar, gut. Am Ausgang warten noch der Büchertisch dieser Gemeinde und wir haben auch einen Büchertisch mitgebracht von der Vaterherzbewegung. Wenn du vielleicht nicht die Möglichkeit hattest, am Seminar teilzunehmen, aber du würdest gerne dich mehr beschäftigen mit dieser Realität,